Kunst jetzt? Jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? In Gesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und AkteurInnen aus der Kunstwelt geht es um das Hier und Jetzt. Zeitgenössische Kunst mitten in der Gesellschaft ist unser Thema. Was hat also Kunst mit dir, mit mir und vor allem mit wir zu tun?
Hallo und willkommen. Ich bin Lena Freimüller von der Galerie 3 und das ist unsere zweite Episode des Podcasts Kunst jetzt, jetzt Kunst. Ich spreche heute mit der 85-jährigen Künstlerin Margot Pilz über Sex, Geld und Politik.
Kunst jetzt, jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? Der Galerie 3 Flux Podcast von und mit Lena Freimüller.
Liebe Margot, seit den 70er Jahren hast du ein umfassendes Werk an fotografischen Serien und vielbeachteten politischen Kunstinterventionen im öffentlichen Raum geschaffen. Damit würde ich dich gleich mal vorstellen. In den 80er und 90er Jahren hast du dich dann der Medienkunst gewidmet, mit Video und Computer experimentiert und zu dem Thema dann auch als eine der wenigen Frauen an der Technischen Universität gelehrt. In deinem Spätwerk, also ungefähr seit den Nullerjahren, setzt du dich mit Altern und weiterhin mit Sexualität auseinander. Auch beschäftigst du dich immer noch sehr stark mit Umweltthemen und der Geschlechtergerechtigkeit. Du bist bis heute künstlerisch höchst aktiv, würde ich sagen. Deine Arbeiten waren in den letzten Jahren in vielen wichtigen Museen Europas vertreten. Natürlich auch in Österreich in den wichtigen Häusern zu sehen, aber auch im öffentlichen Raum. Im Herbst hattest du deine große Einzelausstellung in der Galerie 3. Momentan hängen Arbeiten im 21er Haus in der Sammlungsausstellung des Belvedere unter dem Titel Avantgarde und Gegenwart. Und zugleich mit diesem Gespräch läuft immer noch die große museale Einzelausstellung Selbstauslöserin in der Kunsthalle Krems. Wir, die Galerie 3, zeigen nächste Woche auf der Spark Art Fair Vienna eine Einzelpräsentation mit Arbeiten aus 5 Jahrzehnten. Und wir beide sitzen jetzt hier in deinem Wohnzimmer in Wien-Hernals. Margot, ich freue mich sehr, dass wir hier sitzen und jetzt plaudern werden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich freue mich auch.
Jetzt möchte ich noch ein bisschen für unsere Zuhörenden beschreiben, wo wir hier sitzen. Deine Wohnung ist ein Bau aus den 70er Jahren. Es ist sehr hell, weil ganz oben viel Licht, ein heller, weicher Teppichboden. Und es ist nicht besonders groß, aber genau richtig für eine Person. Und an der Wand hängt Kunst von mit dir befreundeten Künstlerinnen, unter anderem von der Renate Bertelmann und eine große Arbeit von der Veronika Dierenhofer. Und es gibt ein kleines Zimmer, in dem dein Archiv lagert und viele persönliche Erinnerungen. Diese Situation, die wir auch jetzt hier haben, nämlich dass wir zusammensetzen und über deine Arbeit reden, die gibt es recht oft, die ist uns recht vertraut, weil wir immer wieder hier gemeinsam arbeiten, Messen vorbereiten, Projekte vorbereiten, Ausstellungen vorbereiten und zu dieser Gelegenheit eben auch oft am Teppichboden Sachen ausbreiten. Du warst jetzt in der letzten Zeit sehr viel in den Medien, besonders im letzten Jahr warst du im deutschsprachigen Raum, in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen, deine Biografie ist erschienen. Und jetzt möchte ich dich viele Sachen fragen, die sich vielleicht nicht alle Leute trauen, eine 85-jährige Lady zu fragen. Also ich versuche nicht, das Gleiche zu wiederholen, was es bereits in vielen Interviews gibt, sondern ich freue mich, vielleicht ein paar andere Sachen zu fragen.
Okay, gehen wir's an.
Die erste Frage in diesem Podcast ist ja immer dieselbe, nämlich, was, liebe Margot, was hat Kunst mit wir zu tun? Also was hat Kunst mit uns, der Gesellschaft und dem Gemeinsamen zu tun?
Also Kunst ist für mich wie Brot geworden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat man eigentlich in der Corona-Zeit gesehen, wie die Museen zu waren, wie die Galerien zu waren. Da haben sehr, sehr viele Menschen bemerkt, wie ihnen das abgeht, wie sie das brauchen. Das ist einfach, ja, wie Brot. Es ist ganz wichtig, trinken. So wichtig ist es. Und das habe ich eigentlich früher auch nicht gewusst. Das ist eigentlich wirklich deutlich geworden in dieser Zeit, wo wir nichts hatten.
Wenn man von einer Zeit spricht, wo man nichts hat, vor etwa 2 Wochen ist ja mitten in Europa Krieg ausgebrochen. Du selbst hast als Kind auch schon Kriegssituationen erlebt. Du bist nämlich geborene Holländerin und bist mit deinen Eltern dann rechtzeitig vor den Nazis nach Indonesien ausgewandert. Eigentlich auf der Suche nach einem guten Leben. Dein Vater war Arzt. Ihr habt eigentlich ein Leben in den Kolonien angestrebt und euch dort was aufgebaut. Was ist dann passiert?
Ja, mit 2 Jahren haben meine Eltern mich nach Indonesien mitgenommen. Das war natürlich ein wunderbares Land. Und wir haben uns gedacht, ach ja, wir hören schon, dass der Krieg ist in Europa. Natürlich erschreckend, weil Eltern von meinem Vater waren noch in Holland und die Eltern meiner Mutter in Österreich. Natürlich war das für meine Eltern schlimm. Ich habe das Kind, ich war 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, nichts mitgekriegt. Aber wie ich dann 5 wurde, also 1942, da war das ganz anders. Man muss sich denken, Holland ist mit Frankreich, England, Amerika eins und Deutschland und Ungarn und Japan waren auch Partner. Und Japan ist in Indonesien, in Java eingefallen und hat das erobert. Und zwar sehr leicht, weil es war nicht sehr viel Militär dort. Und wir wurden dann als Holländer, mein Vater wurde sofort geholt und in ein Lager in Sumatra gesteckt. Und meine Mutter und ich sind geflüchtet. Geflüchtet in die Berge, wo also sehr viele Frauen mit Kindern, so wie der Krieg jetzt, Frauen mit Kindern, geflüchtet sind. Und wir haben oben gelebt, in schöne Villen, aber natürlich war es auch schwierig, Essen zu bekommen und das alles. Aber das ging. Eines Tages, also nach einem Jahr oder so, war es wirklich so arg, dass manche Leute krank waren, ist meine Mutter als Ärztefrau und selbst studiert nach Semarang, das ist die Hauptstadt von Mitteljava, gegangen runter und hat dort Medikamente holen müssen. Ja, eine weiße Frau, fällt natürlich sofort auf, wurde arrestiert, dann wurde nach dem Pass gefragt. Und der Pass war natürlich holländisch, aber es stand, dass sie österreichische Ursprungs waren, nicht? Und da haben sie sich gedacht, so, das ist eine Österreicherin, Österreich, Deutschland, das sind unsere Freunde. Sie wird wahrscheinlich mit einem Hakenkreuz, werden wir ihr geben, und dann kann sie ihr Kind wiedersehen. Aber so war es nicht. Meine Mutter war sehr holländisch, und hat also Hitler gefürchtet. Warum? Weil wir hatten jüdisches Blut. Und meine Mutter ein Viertel, ich ein Achtel. Es ist völlig wurscht. Ich bin froh, dass ich es habe, weil es doch eine gute Mischung ist. Ich liebe die Biodiversität. Und da wurde sie eingesperrt, furchtbar eingesperrt. Und es wurde ihr gesagt, das ist ja noch immer ein Problem für mich, oder sie sehen ihre Tochter und tragen dieses Hakenkreuz, oder wir sperren sie ein und sie werden sie nie mehr sehen. Und sie hat sich einsperren lassen und das in petto genommen, dass sie mich nie mehr sieht. Das ist für mich noch immer eine Schwierigkeit. Ich konnte sie nicht fragen. Es ist mir viel zu spät eingefallen, dass das eigentlich eine Diskrepanz ist, weil meine Mutter und ich uns sehr gut verstanden haben. Die Geschichte geht weiter. Ich komme nach 1 Tag, 2 Tag, 3 Tag nur mehr weinend. Wo ist die Mama? Wo ist die Mama? Und eine Freundin von der Mama, eine Ungarin, eine sehr gute Freundin von der Mama, hat mich dann auf einen Karren gesetzt und ist mit mir, mit einem Ochsen, von einem Lager zum anderen gefahren. Und im 3. Lager haben wir die Mama gefunden. Und das war natürlich so schön, dass mir das Einsperren völlig, also ich habe es nicht einmal verstanden. Und meine Mutter war glücklich. Und so haben wir uns wiedergesehen und wir sind 3,5 Jahre eingesperrt gewesen in ein wirkliches KZ, das kann man sagen.
Also das ist ein Kapitel der Geschichte, das ich erst durch dich nämlich kennengelernt habe. Mir war das vollkommen unbekannt, das ist ja auch in deiner Biografie beschrieben. KZ, also der Arbeitslager hieß es, das heißt, wer war dort dann? Holländische Frauen?
Also holländische Frauen bei uns, diese große Lage in Java, waren holländische Frauen mit ihren Kindern. Und die Buben mussten, wenn sie 11 wurden, und das muss für diese Frauen furchtbar gewesen sein, in ein Männerlager. Nicht? Und dann weiß man wirklich nicht, ob man das Kind je wieder sieht. Ja? Also, ja, so war es.
Haben die das begründet, warum sie euch dort festhalten?
Naja, das ist natürlich Krieg. Die Menschen werden eingesperrt, damit man sie also wenig Essen gibt und dass sie sterben. Und so war es bei uns auch.
Und wie hat sich die Situation dann aufgelöst?
Aufgelöst hat sich's, indem meine Mutter war super und hat zum Beispiel ein Radio gehabt, dass sie in Teile alle Freundinnen rundherum kleine Teile zugesteckt hat. Und die haben das, ich weiß nicht, einmal in der Woche zusammengebaut. Am Abend, in der Nacht, haben dann gehört, wie weit ist der Krieg, und wieder das jeder sein Stück genommen. Und das wurde also nie richtig gefunden, obwohl die alles gefunden haben. Also wenn du einen Föhn gehabt hast, einen Haarföhn, wurdest du so geschlagen, dass du blutig warst, ja, oder die Knochen gebrochen. Das war alles verboten. Bleistift, Papier, alles verboten. Die Kinder durften nicht gelehrt werden. Also Schule, Schulung, alles verboten. Es war alles verboten. Wir durften auch nicht kochen. Wir haben unser Schleimpapp gekriegt mit Würmer und das war's.
Gottes Willen, das ist echt wirklich ganz, ganz schlimm.
Knallhart, ja. Das war's.
Und wie habt ihr euch retten können aus dieser Situation?
Na, eines Tages haben sie dieses Radio wieder zusammengebaut und dann haben sie wirklich aus Amerika die Stimme gehört, dass also der Krieg vorbei ist. Und das war natürlich unglaublich, muss das gewesen sein für meine Mutter und ihre Freundinnen. Und dann kamen, also ich glaube 2-3 Tage später, schon die Holländer Flugzeuge über uns ganz tief und haben so mit den Flügeln gewunken. Also, und du hast die blonde Köpfe gesehen. Also es war richtig wunderschön. Und wir sind dort gestanden, in Fetzeln, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was wir angehabt haben. Ja. Und natürlich viel, 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 viel Krankheit. Die Menschen, die Frauen haben Beriberi gehabt, hat es geheißen. Das ist ein Wasser im Körper und du bist ganz dick und geschwollen und es geht nicht raus. Das ist etwas Schlimmes und meine Mama hat das gehabt. Und andere waren wieder so dünn, so wie man es kennt von den KZs in Europa.
Eine grauenhafte Geschichte im Angesicht eben des Krieges da auch vor, also unweit von uns. Inwiefern hat das dann auch diese Erfahrung Einfluss auf dein Werk genommen oder hat, ja?
Ich kann das eigentlich selbst nicht sagen. Der Gorsen hat damals geschrieben, dass diese Zelle eigentlich das Lager für mich ist, dieses Eingesperrtsein. Die weiße Zelle habe ich ein Buch gemacht. Und in der weißen Zelle, die so groß ist wie ich, also 1,65 hoch und 1,65 breit, wenn ich die Arme ausbreite, das waren adjustierbare Wände und damit habe ich sehr viel gemacht und habe auch andere Leute eingeladen oder sie haben angerufen und haben gesagt, sie haben davon gehört, ob sie kommen können und haben dann ihre Geschichte in dieser Zelle gespielt. Und ja, mir wurde öfter gesagt, das hat sicher mit deinem Eingesperrtsein zu sein. Zu tun. Es kann sein, ich weiß es nicht.
Also das ist eine deiner wichtigsten Werkserien, eben die Weiße Zelle heißt die, wo es eben den ersten Katalog, das erste Katalogbuch dazu gibt und die sind auch ganz bekannt, diese Arbeiten. Du hast ja auch eine Arbeit konkret zu deiner Erfahrung in Indonesien gemacht, viel später, aber eine Arbeit, die sehr wenig bekannt ist, ist die Arbeit »Ich schaufle dem Aggressor ein Grab«. Eine friedensaktivistische Arbeit, würde ich sagen, gemeinsam mit anderen Frauen. Kannst du uns davon erzählen?
Das war super. Und das braucht man jetzt wieder. Es ist so, dass der Manfred Lang in seinem Garten, er hat ein Haus am Land, hat also, ich weiß nicht, 12 Künstler, Künstlerinnen eingeladen, auch Ausländer, irgendwas zu machen zu Dada. Und ich habe mir gedacht, es ist ein kalter Krieg. Es stehen so viele Atomraketen auf uns gerichtet. Das war damals, ja, das war so 82 oder so. Und ich mache jetzt, ich schaufle den Aggressor sein Grab. Und das hat der Manfred wirklich gemacht. Er hat ein Grab ausgeschaufelt in seinen Garten. Das war ganz super. Ich habe ein Kreuz gehabt, das, wo genau die Polaroids, die jetzt gemacht werden, während ich dort arbeite, draufgeklebt werden, von oben bis unten und kreuzhaft und auch hinten. Und dieses Kreuz war auch wichtig und ein Tuch habe ich gehabt. Da stand ein schwarzes Tuch wie eine Fahne. Da stand drauf, ich schaufle dem Aggressor sein Grab und noch vieles, also zu Dada. Und das war so schön, da waren sehr viele Leute dort bei der Eröffnung und die haben Zetteln geschrieben, die haben Sachen mitgebracht gehabt und die haben sie alle dort hineingegeben in das Grab. Und ich habe Anti-Atom-Sachen gemacht gehabt, die habe ich auch da reingegeben. Und dann wurde dieses, nach einem Speech, den ich gehalten habe, wurde dieses Grab zugeschaufelt. Und ich habe also eben diesen Speech dazu gehalten. Und war nachher völlig fertig. So ungefähr das erste Mal, dass ich eine Performance gemacht habe. Und es war sehr anstrengend. Ja, also das war wirklich sehr wichtig. Und das Interessante war, dass wirklich nach ein halbes Jahr später der Kalte Krieg vorbei war. Ja, und darum sage ich, man sollte das noch einmal machen. Ich glaube daran, dass wenn man solche Sachen macht, dass da was passiert.
Also es war ein richtiges Happening eigentlich,
ja,
auch
ein richtiges Happening.
Der Beteiligung von vielen Leuten, was ja echt auch typisch ist für deine Arbeit, weil du immer wieder so große Arbeiten im öffentlichen Raum und politische Arbeiten gemacht hast in verschiedenen Etappen deines Werks, wo du dich gar nicht nur selbst ins Zentrum stellst. Es ist aber auch so, dass man viele deiner Arbeiten kennt, wo du sehr wohl eben selbst oft im Zentrum stehst, wo du selbst Protagonistin bist, obwohl du eben auch gesellschaftliche Themen verhandelst oder behandelst.
Ja, aber das ist natürlich, das hat einen richtigen Klick gehabt, warum ich das tue. Ich habe ja vorher überhaupt nur, ich war Fotografin, habe Meisterprüfung gemacht an der Grafisch, habe ein Atelier gehabt, bin ausgestiegen aus der Werbung und habe dann Kunst gemacht. Und das hat sehr lang gedauert, von der Werbung in die Kunst zu kommen. Das ist total die andere Seite. Ja. Ich habe 2 Jahre gebraucht. Zum Beispiel habe ich einen Baron in seinem Schloss, das ganz riesig war, wo er allein gelebt hat, wo er kalt gegessen hat, er hat nie gekocht, wo er kalt geduscht, sich gewaschen hat am Brunnen und er hat nur einen weißen Hirtenhund gehabt als Freund. Und dieser Mann war so interessant, dass ich gefragt habe, ob ich ihn fotografieren darf und ob ich ihn interviewen darf. Da hat er gesagt, ja, warum nicht und gerne. Und da haben wir sehr lange Gespräche gehabt und ich habe tolle Fotos, wirklich schöne Fotos von ihm gemacht, in seinem Schloss, also auch auf dem Weg, durch die Allee, also überall. Und habe da wieder eine Serie gemacht von 12 Fotos und habe drunter geschrieben, unter jedem Foto, was er gesagt hat. Das war eine unglaublich schöne Serie zum Beispiel. Oder ich habe gehabt in meinem Haus einen Hausmeister mit seiner Frau. Und dieser Hausmeister, der stand immer da, so angelehnt, lässig, er, der Mann, ja, und die Frau ist umeinander gewuschelt. Und er hat immer gesagt, na, dort musst du noch was machen und da musst du noch was machen. Ne? Und die ist gerannt und das habe ich schon gesehen, ich war noch überhaupt nicht feministisch oder irgendwie in dieser Richtung, aber das hat mir nicht gefallen. Warum muss die Frau herumwuscheln und er steht da und befehlt? Ja? Also, und da habe ich fotografiert, indem ich ihm an diese Säule gelehnt, so richtig so mit dem Arm drauf und Befehle gebend fotografiert habe und sie sehr unscharf, weil sie rennt und ich habe da so wirklich so 9 Sekunden, wo er ganz scharf ist und sie ist ein Wischwasch, also so wirklich ein Wischer. Und das ist der Hausmeister und sein Schatten. Und also ich habe immer die Außenwelt fotografiert. Meistens 3, 4, 5 Serien, also Serien, ja. Und dann kam diese Geschichte mit der Polizei. Und diese Geschichte mit der Polizei, das war das 3. Frauenfest, das war in 1978. Und ich war bei der INTACT, Internationale Aktionsgemeinschaft Bildende Künstlerinnen.
Aber da musst du ja vorher schon Allianzen praktisch mit anderen Frauen gehabt haben. Weil, also Mir fehlt jetzt so ein bisschen dieser Übergang von dem, aha, du bist Werbefotografin, du fotografierst jetzt Einzelpersonen oder irgendwie für die Werbung und jetzt erzählst du schon, dass du in diesen Kreisen von mehr Frauen warst. Wie haben sich denn die Frauen zusammengefunden oder wie kam es denn dazu, dass du dann eben feministisch geworden bist?
Die Linda Christanell hat mich besucht in meinem Atelier für Werbung damals und hat ein Foto von sich haben wollen mit einem Objekt auf ihrem Bauch. Und sie hat einen wunderschönen Körper gehabt, einen wunderschönen Busen und hat mir gebeten, das so zu fotografieren. Ich habe sie am Boden gelegt, habe ihr Objekt auf den Bauch gelegt und habe also dieses Stück fotografiert. Und ihr hat das Foto unheimlich gefallen, sie hat Plakate draus gemacht und so weiter und hat immer wieder gesagt, Margot, komm doch zur Intakt, komm doch zu uns, du wirst sehen, das ist einfach super. Und ich war noch nicht so flott unterwegs. Ich war eigentlich sehr mit meinem Mann und meinem Kind verbunden und noch nicht so frei. Und darum weiß ich das, dass ich noch überhaupt nicht frei war. Dass ich erst gelernt habe in der Intakt, dass man eine selbstständige Person ist, dass man was wert ist und dass man also selbstständig auch agieren soll. Und ja, das habe ich also wirklich gelernt in der Intakt. Und da war eben dieser Tag, wo dieses Frauenfest war, das dritte Frauenfest. Und ich habe nicht sehr viel Lust gehabt, aber sie haben gesagt, geh hin und nimm die Kamera mit, dann hast du was zum Angreifen und schau mal. Und ich komme dorthin, viel zu spät, um 10 Uhr. Drinnen war alles gesteckt voll, zugesperrt, weil es durfte niemand mehr rein. Man hat durch die ganzen großen Fenster durchgesehen. Frauen, die tanzen, Frauen, die Bücher lesen, Frauen, die essen. Es war unglaublich. Und ich habe mir gedacht, na, ich weiß nicht, keine Männer, nur Frauen. Ich war das überhaupt nicht gewöhnt. Das kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Und dann waren da 100 Frauen draußen. Und ich gehe 3 Stufen rauf, weil ich Foto machen will. Was passiert? Ich sehe, wie Männer mit Kurzhaarschnitt und Hubertusmäntel dort herum wirklich die Frauen wahnsinnig grob angreifen. Geht's weiter und da und so. Und ich habe einen Satz gesagt, bitte lassen Sie Ihre Aggressionen nicht an uns Frauen aus. Und das hat genügt, dass links, rechts ein Polizist ist, hinter mir, gehen wir auf die Wachtstube, ein Exempel statuieren. Die Polizei war derartig scharf damals, das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen. Durch diese Geschichte mit der Polizei, die haben mir sehr weh getan. Ich habe also wirklich blaue Flecken gehabt und habe geistesgegenwärtig bin ich zum Arzt gegangen, Amtsarzt, und habe das also beobachten lassen. Und der hat geschrieben, dass das ziemlich schlimm war, auf den Armen, auf meinen Rücken und so weiter. Und dann bin ich noch im Krankenhaus zu einem Arzt gegangen, damit ich zweimal, also auch einen unabhängigen Arzt habe. Und ich habe diese 3 Leute angezeigt, was ihnen noch nie passiert ist. Und ich habe mit der Polizei wirklich ganz schlimme Sachen erlebt. Die haben mir Anzeigen geschickt und ich musste auf die Wache kommen und irgendein hoher Beamter hat mich schon wieder, sie haben schwarze Punkte in der Liste, halten Sie sich zurück und so. Es war also ziemlich schlimm und es war für mich wahrscheinlich, und da glaube ich, dass das Lager plötzlich da war und die Japaner und diese männliche Gesellschaft, dieses Patriarchat, weil ich habe mir so elend gefühlt, dass ich immer gedacht, jetzt fotografiere ich mich selbst und schau mal, wer bin ich, was bin ich, wie passiert das jetzt, was passiert jetzt mit mir? Das ist die Auslösung, dass ich plötzlich auf mich gestellt war und mich fotografiert habe mit Selbstauslöser. Das ist ganz wesentlich in meinem Werk.
Ah, okay. Also auch dieser Selbstauslöser jetzt,
Das ist die Selbstauslöserin.
Das ist der Moment.
Das ist ganz wesentlich und die ersten Fotos sind eigentlich in der 4. Dimension, ja, wo ich meine Jacke zeige, meine Hände. Ich zeige einfach mit den Händen, wie elendig ich mich fühle und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Das ist also, ich war wirklich total fertig. Und habe auch wirklich also Rechtsanwalt gehabt und Anzeigen und Gerichtssache.
Die Arbeiten sind ja auch total ikonisch. Also diese Händearbeiten sind eben ja auch in der Sammlung der feministischen Avantgarde, Kunst der 70er Jahre, die Gabriele Schoa zusammengestellt hat. dieser Ausstellung, mit der bist du ja in den letzten Jahren viel gereist. Also ich möchte jetzt nochmal die Brücke schlagen zu eben auch der Erfahrung von anderen Frauen in der Zeit, weil deine Erfahrung wahrscheinlich auch eine typische war. Jetzt nochmal kurz diese Ausstellung im Feministischen Avantgarde, die war in vielen verschiedenen Museen, im Mumok in Wien, in London, in ZKM, in der Karlsruhe, Norwegen, Spanien, Lentos, Linz.
Und kommt es jetzt nach Aal?
Kommt jetzt nach Aal, sehr schön, und nach Serbien heuer auch.
Ja.
Und das, was daran bemerkenswert ist, wenn man das sieht oder auch den Katalog dazu durchblättert, ist, dass eben fotografische oder künstlerische Werke von Frauen auf mittlerweile der ganzen Welt versammelt sind. Und man hat den Eindruck, diese Werke sind verwandt. Also ihr habt ganz ähnliche Stilmittel. Ihr zeigt es euch selber, ihr fotografiert euch oft selbst, gefesselt, hinter Glasscheiben, eingezwängt, verletzt etc. Also es ist eine große Verwandtschaft der Arbeiten zu sehen. Und ich frage mich eben, wie ist das heute rückblickend? Wie habt ihr euch vernetzt? Habt ihr voneinander gewusst oder lag das in der Luft oder in einer Vor-Internet-Zeitalter? Wie war das? Wie gibt es das, dass so ähnliche Arbeiten entstehen aus Mexiko und Österreich oder so?
Ja, weil die Unterdrückung so stark war für alle Frauen. Weil ich habe in der Intakt wirklich, das war mir ganz wichtig, mit den Frauen zu sprechen. Wir haben ja immer wirklich nächtelang gesprochen. Und wir haben gesprochen und wir haben wirklich rausgekriegt, es ist überall in jeder Familie dasselbe. Es gibt wenig Ausnahmen. Wir waren zum Schluss eigentlich 110, 120 Frauen. Und gesessen sind wir meistens so mit 14 bis 20 Frauen und in der Nacht dann nur mehr mit 5 oder 6. Aber es war überall das Gleiche. Die Männer, es war ja wirklich die Zeit 70er Jahre, 80er Jahre, da haben wir ja nicht unterschreiben können für unsere Kinder in der Schule. Wir haben ja überhaupt nichts machen können. Bei uns musste unterschreiben werden von unseren Männern, dass wir irgendwas machen dürfen. Also das war natürlich... Ja, ich habe mir gedacht, das ist Österreich, ich bin Holländerin, das ist in Holland nicht so gewesen. Aber es war für alle Frauen gleich, dass die Männer halt wirkliche Machos waren. Es war furchtbar. Und es wurde zum Beispiel, wir mussten Listen machen, was wir eingekauft haben und wie wir unser Geld ausgeben. Und es war überall das Gleiche. Und wie ich das erfahren habe, das war wesentlich für mich. Und dann war ich auch in Los Angeles, ja. Und da habe ich die Judy Garland-Ausstellung gesehen.
Genau, erzähl mal von deinem, also zuerst gab es diese Szene hier in Österreich, wo ihr euch sehr stark vernetzt habt und dann habt ihr aber sehr wohl über den Tellerrand geschaut. Du hast immer erzählt, ihr habt so viel gelesen auch gemeinsam. Und dann bist du eben in die USA gereist.
Ja, ja. In die USA, das war natürlich sehr schön, New York. Und ich habe durch die Intakt, habe ich viele Frauen, viele Künstlerinnen in Amerika gekannt. Einfach ihren Namen und ihre Adressen. Und ich wurde eingeladen dort. Und das war sehr, sehr schön. Mit meinem kleinen Englisch haben wir uns gut verständigen können. Und das war eine Szene, die war ich noch nicht gewohnt. Zum Beispiel... Eine Künstlerin, wo ich gewohnt habe, hat mir erzählt, sie hat eine Performance gemacht, wo sie eine Sonnenlampe auf sich gestellt hat und das Publikum konnte zuschauen, wie ihr Gesicht Blasen gekriegt hat.
Also Selbstverletzung.
Selbstverletzung war ganz wichtig damals in New York, in Los Angeles, in San Francisco. Und andere Leute haben zum Beispiel sich hingestellt und haben schießen lassen auf sich. Ja? Also das war damals plötzlich diese Welle in Amerika und ich habe sie nicht verstanden. Ich habe das also überhaupt nicht gemacht. Dann war The Last Dinner von der Judy Chicago. Das habe ich mir angeschaut. Da bin ich wirklich lang in der Reihe gestanden und habe mir diesen langen Tisch angeschaut. Da waren sehr schöne Teller, zum Beispiel vaginal oder so, das habe ich toll gefunden. Aber vieles war natürlich auch kitschig. Und das hat mir nicht gefallen. Aber ich habe das fotografiert und mitgenommen in die Intakt. Und das nächste Jahr haben wir genau zu dieser Zeit in sehr viele Großstädte dasselbe gemacht. Also auch einen Tisch gedeckt, wunderschön. Und das letzte Abendmahl, also Last Dinner, gefeiert.
Also auch eine sehr bekannte Arbeit von dir und da habt ihr euch sehr wohl gegenseitig beeinflusst und befruchtet in euren Arbeiten und angefeuert.
Also das ist wieder was anderes.
International.
Das ist was anderes. Mein das letzte Abendmahl von mir war eine Sache, wo wieder der Manfred Lang, der mich damals sehr viel eingeladen hat und viel geholfen hat, hat gesagt, macht's einmal etwas, also auch so wieder 12 Leute, zum Kremserschmidt. Und da habe ich den Kremserschmidt natürlich in der Bibliothek, habe ich geschaut, was hat der gemacht. Ich habe nicht so gut ausgekannt mit ihm. Ein paar Kirchen habe ich gekannt, wo was ist von ihm, und so habe ich mir angeschaut. Und dann finde ich das letzte Abendmahl von ihm. Und das war Klick, das muss ich machen. Umgekehrt mit Frauen, mit Babys, mit Kindern, statt Engeln und Hunde. Und das habe ich dann dargestellt. Aber auch so, dass der leere Tisch zuerst ist und die Frauen kommen langsam rein. Und die 11 Bilder, wie sie reinkommen und sich hinsetzen, sind eben diese kommende 11 Apostel. Und dann das letzte Bild, wo eine Frau ihr Kind die Brust gibt und Kinder spielen und Frauen sich irrsinnig gut unterhalten, Brot essen und Wein trinken.
Also jetzt sind wir eigentlich beim Positiven des Gemeinsamen und bei der Verbundenheit zwischen den Frauen mit den Kindern und haben diesen Bogen geschlagen hin zu eben der Lebensfreude und dem Genuss auch, dem gemeinsamen Genuss. Wie war das zu der Zeit mit Beziehungen, mit Sex? Es waren ja die wilden 60er, 70er Jahre. Wie ging es dir mit deiner Sexualität und in deiner Partnerschaft?
Ach, ich habe einen Bildhauer als Mann gehabt. Ein Bildhauer, der sehr gern fremdgegangen ist, konnte gar nicht anders. Und ja, die ersten Male habe ich sehr gelitten, bin auf der Stiege gesessen, weinend und habe gewartet, wenn er mal nach Hause kam. Und dann irgendwann ist es so gewesen, dass ich gesagt habe, ich leide derartig, das geht nicht. Ich kann das ja auch. Warum nicht? Und wir haben viele, viele Feste gehabt. Das war das Schönste. Wir haben wirklich viele Feste gefeiert. Und diese Feste waren so großartig, die drei Tage gedauert. Ja, also da haben alle gekocht und unsere Wohnung in der Lindengasse war riesig, 150 Quadratmeter. Und wir wollten ausmalen und haben gesagt, so, und jetzt machen wir ein Riesenfest am Diamantengrund. Und haben sehr viele Leute eingeladen. Und da waren also Moldovan und berühmte Künstler waren bei uns und haben die Wände bemalt. Und das war ein wunderschönes Fest und wir haben eine Guillotine haben Männer gemacht, Männer. Und diese Guillotine, das ist ein französisches Fest, nicht? Und die Guillotine, das war der größte Hetz, weil das Schwert ist runtergegangen bis zum Hals, also knapp vor dem Hals hat es gehalten. Und das war wirklich blitzend und das war sehr lustig. Du bist dort gelegen auf dem Bauch, also es war schon sehr, sehr. Und dann haben die Männer natürlich dich im Popo mit einer Nadel gestochen und hast natürlich den, also das war schon, ja, so war das. Es war einfach lustvoll, lustig und du warst als Marianne angezogen, französische Revolution und es war ein Fest. Das hat 3 Tage gedauert. Es war großartig und solche Feste haben wir gehabt. Natürlich wurde geflirtet, natürlich gab es viele, viele Beziehungen untereinander und so und es gab noch kein AIDS, das darf man nie vergessen. Es war viel lockerer und es war eine ganz wunderbare Zeit. Bin froh, dass ich es gelebt habe.
Und das war auch divers, also war das immer Hetero-Beziehungen, Männer mit Frauen oder war das auch ein bisschen durchgemischt?
Ja, also ich habe ein Jahr lang eine Beziehung mit einer Frau gehabt. Die habe ich in Kopenhagen kennengelernt, da waren wir mit der Intact dort und politische Frauen waren auch dort und ja, das hat sich dann ergeben in Kopenhagen und es war sehr schön, weil mein Mann war mir wirklich zu viel mit seinen Frauenbekanntschaften und das war für ihn eine Frau, das war was ganz Neues, wie ich da gekommen bin, meine Freundin. Ich glaube, dass ihm das schon sehr getroffen hat. Ja. Also gut, jedenfalls war es für mich auch nicht anders, muss ich ehrlich sagen. Sie war eigentlich auch sehr macho und das war dann nach einem Jahr vorbei.
Und du hast aber in deinem Leben dann sehr viel verschiedene Männerliebschaften, Bekanntschaften gehabt. Ihr habt eine, also
sehr offene
bis zum
Ehe.
Schluss.
Sehr offene Ehe. Aber es ist so, dass ich meistens meine Freunde 10 Jahre lang gehabt habe Und mein Mann hat wahnsinnig gewechselt, ja. Was natürlich auch für Krankheiten nicht sehr gut ist. Ja, also da habe ich dann wirklich dann manchmal gepasst, weil das ist so schwierig, das wieder loszuwerden. Es gab noch nicht AIDS, aber das kam dann und das war alles ein bisschen gefährlich. Ich habe also immer Freundschaften gehabt, die 10 Jahre gehalten haben. Das war 3-mal der Fall und das war also eigentlich schon sehr wesentlich, dass du nicht dauernd wechselst, sondern eine Freundschaft, wo du aufpasst.
Und war das dann trotzdem eine selbstbewusste Sexualität, würdest du sagen? Oder würdest du dir rückblickend jetzt sagen, wir Frauen hätten noch mehr fordern können oder auch mehr auf uns schauen können?
Unbedingt. Unbedingt. Also die Erziehung war eine andere. Ne? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich weiß sie auch nicht ganz genau zu beantworten. Es ist recht schwierig. Natürlich war mein Mann ein Macho. Es waren auch meine Freunde manchmal Macho. Ja, und da kommt dann wirklich eine deutsche Freundin von mir, eine wunderbare Künstlerin, die Ilse Teipelke, die mir gesagt hat, ich habe immer so Schwierigkeiten mit den Männern, also es ist grauenhaft und so. Und sie hat gesagt, du musst deinen Männertyp einmal umändern. Ja? Du brauchst nicht immer diesen Macho, nimm mal einen ganz anderen Freund. Und das ist wirklich, wirklich, es ist geschehen. Und dieser Freund war ein Soziologe und ein weicher Mann. Und dann habe ich bemerkt, wie ich ihn gekannt habe, wir waren 10 Jahre zusammen, er ist eigentlich der kräftigste, der härteste von allen im Geiste. Ja, er ist großartig, er weiß genau, was er will und so weiter. Also das ist so interessant gewesen. Dieser liebe Mann war eigentlich ein Mann. In dem Fall, wie du einen Mann brauchst, der dir hilft. Ja, und das war großartig. Also mit dem war ich sehr lang zusammen. Er ist leider gegangen. Er war 12 Jahre jünger. Und er ist leider gegangen. Ich habe sehr gelitten. Das war eigentlich mein ärgstes Leiden.
Du hast ja auch jetzt einen sehr lieben Freund und lebst eine stetige Wochenendbeziehung im Austausch und beschäftigst dich eben auch in deinem Spätwerk noch mit Sexualität eigentlich und Sexualität im Alter und auch Lust und auch deinem Körper noch im Alter.
Ja, also ich habe dann angefangen, so mit 70, 75, da ändert sich der Körper derartig, also da muss man sich auseinandersetzen damit, auch das Gesicht und alles, die Haare. Und ich habe das Glück gehabt, eine Sache zu machen mit 2 anderen Frauen, Karin Mack und Linda Christanell. Und wir haben über uns gearbeitet, 2 Jahre lang, das war sehr, sehr wichtig und sehr toll. Und wir haben uns auch gegenseitig nackt fotografiert und das Gesicht fotografiert und witzige Sachen, ironische Sachen, unsere Schuhe, unsere Kästen, also alles, ja. Und ja, und da hat sie also von mir noch Fotos gehabt und die habe ich dann 30 Jahre später, habe ich gefragt, ob ich ihre Negative haben kann und habe dann diese Fotos vergrößert, habe mich fotografieren lassen von der Daniele Beranek, genauso wie ich dort gestanden bin und habe diese Fotos nebeneinander gemacht. Das war der Anfang von meiner Alterserforschung. Und diese Erforschung ist sehr weit gegangen und dann habe ich auch eine Pietà gemacht mit meinem Freund und mit mir, aber ich sitze auf seinen Schoß, in einem schwarzen Gewand, in einem weißen Gewand und Oberteil nackt. Und Oberteil nackt, da haben wir Masken, weiße Masken, also weiße, weiß gemalte Gesichter mit schwarze umrandete Augen. Und das ist auch eine große Geschichte gewesen im Kunstforum, weil da war die japanische Ausstellung und da wurden 3 Frauen eingeladen, noch eine Installation dazu zu machen. Und ich habe das Teehaus gemacht, eben mit ganz groß dieses Bild von Ernie und von mir. Und das war so, ich finde es sehr schön.
Also es wirkt wie eine sehr selbstbestimmte Sexualität eben auch im Alter. Ich glaube, das ist das, was viele Leute daran bewundern. Ich frage mich, also ich als jetzt eine Feministin einer anderen Generation, schau mir die Arbeiten zum Beispiel dann in deiner Museumsausstellung in Krems an, wo du dich eben vorher, nachher fotografierst und jetzt auch im Alter fotografierst und sehe immer noch eine extrem gut aussehende alte, mittlerweile, ich traue mich das zu sagen, alte Frau, aber die immer noch einen sehr normiert schönen Körper hat, eine weiße Frau, und frage mich dann, was sagst du denn Feministinnen, die sagen, es geht um verschiedene Körper, es geht um verschiedene Hautfarben, um ein diverses, queeres auch Auseinandersetzungen mit Körper, dass du da so klassisch bist?
Ja, ich tue auch sehr viel dafür, aber wirklich. Also ich esse nur Bio-Essen. Ich turne jeden Tag mindestens eine Stunde, wirklich jeden Tag, auch Sonntag. Und ich gehe jeden zweiten, dritten Tag mit meinen Stöcke und wandere 1,5 Stunden. Und das ist im Winter nicht immer lustig.
Aber ist es nicht dann ein Unterwerfen und diese Anforderungen, nein, an die Frau, schön zu bleiben, oder tust du das für dich?
Das habe ich früher gemacht, damit ich also flirten kann und mich ausleben kann. Das tue ich heute wirklich für mich, damit ich nicht irgendwann, und das wird wahrscheinlich hoffentlich nicht werden, unter Betreuung bin. Ja? Ich will selbstständig bleiben, solange es geht. Ich koche, ich kaufe ein, ich mache alles selber. Und ich bin 85 und werde 86. Und das ist mir das Wichtigste.
Du hast ja jetzt auch diese neueste Arbeit, die wir jetzt das erste Mal auf der Kunstmesse zeigen werden, auf der Spa-Kunstmesse, die goldene Windel gemacht, wo du sehr humorvoll dich mit den Themen deines Alters auseinandersetzt. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, also ich habe Schwierigkeiten gehabt und bin zu Ärzten gegangen, Inkontinenz. Die konnten mir überhaupt nicht helfen in Österreich. Dann bin ich draufgekommen, ich gehe zu einer Physiotherapeutin. Die hat mir ein bisschen geholfen. Dann war ich in Indien, und das glaubt man nicht, dort war eine großartige Ärztin, und ich habe sie gefragt, eine indische Ärztin, was macht man da? Und sie hat gesagt, sie hat mir erzählt, was ich machen soll. Also ganz schnelle Übungen und Beckenboden, aber wirklich täglich, und das mache ich auch. Und tatsächlich hat mir das gebracht, dass ich also keine Windelhose brauche. Ja, es geht mir wirklich viel besser. Das war eine indische Ärztin.
Aber in dieser Performance, also in diesem kurzen Video, das du jetzt gerade erst gedreht hast, 2022, performst du in der goldenen Windelhose.
Ja, aber das ist natürlich eine Geschichte vom Ernie und von mir, weil der Ernie gefragt wurde vor meinem 85. Geburtstag, was schenkst du der Margot zu ihrem Geburtstag, zum 85er? Hat er gesagt, eine goldene Windel. Und ich war so beleidigt und ich war so entsetzt, dass er sowas sagt. Vor meiner Freundinnen und Freunde. Und habe gesagt, was mache ich jetzt? Und habe angefangen, diese goldene Windel zu zeichnen. Und habe mir gedacht, okay, unsere Generation, das weiß ich, was das Windel verbraucht und was das für Wahnsinn ist. Ich mache eine Performance. Ich arbeite daran, dieses Tabu wegzukriegen. Und das war meine goldene Windelhose-Performance.
Für wen machst du denn diese Kunst? Also wer ist dein gewünschtes Publikum? Wer soll sich deine Arbeiten anschauen? Wenn man jetzt von den Fotos der weißen Zelle ausgehen, bis zu diesen öffentlichen Sachen, bis zu jetzt der goldenen Windelhose, wen wünschst du dir als Publikum? Wer soll sich's anschauen und wer soll sich's aufhängen?
Warum nicht alle? Das ist alles okay. Ich meine, ich freue mich über jeden Menschen, der das versteht, der irgendein Gefühl kriegt bei einer Arbeit von mir, das ist ja das Wesentliche, und das haben möchte und bei sich haben möchte, das wäre wunderschön. Auch meine Skulpturen, nicht diese Keramiken, das würde mich wirklich sehr freuen.
Hat sich da für dich jetzt auch was geändert, nachdem du jetzt auf jeden Fall in Österreich zu den bekanntesten Künstlerinnen deiner Generation gehörst, weil du hast ja eigentlich dein Leben lang Kunst geschaffen und es wurde jetzt sehr spät anerkannt. Also 2015 gab es die erste museale Ausstellung im MUSA. Seitdem eigentlich ist deine Karriere relativ steil bergauf gegangen, beziehungsweise du hast auch kurz gedacht, jetzt lass du es bleiben. Gerade in der letzten Zeit hast du aber sehr viele neue Werke geschaffen und ich erlebe dich als unglaublich künstlerisch produktiv und rege. Wie fühlt sich der Erfolg an und was hat sich seitdem geändert?
Der Erfolg fühlt sich in dem Fall sehr, sehr gut an, dass mich Menschen in der Kunstszene, aber nur in der Kunstszene, erkennen, wenn ich irgendwo reinkomme und meine Maske abgib. Das ist ein sehr schöner Moment, wo du siehst, dass die Augen anfangen zu blitzen. Ja? Also das gefällt mir sehr gut. Sonst habe ich früher natürlich sehr selbstständig gearbeitet und wie die Lena auf mich zugekommen ist und sie gefragt hat, ob ich in ihre Galerie eintrete, habe ich zuerst einmal gedacht, na, ich brauche keine Galerie, ich kann das so auch. Und sie war mir aber so sympathisch und hat mich so gut besprochen, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren das einmal. Und dann haben wir das probiert und das waren unglaublich gute Jahre. Vor allem das 2020er Jahr war super, weil da habe ich also wirklich so viel Geld verdient wie nie. Lena hat das also wumm hinaufgeschupft und damit war also wirklich sehr, sehr viel gewonnen. Leider hat die Corona-Geschichte unheimlich viel kaputt gemacht. Es ist fast nichts mehr passiert. Und ich hoffe, es wird sich ändern.
Wie ist das mit Geld? Hast du also früher davon schon leben können? Oder was wünschst du dir vielleicht auch jetzt noch vom Kunstmarkt?
Naja, gut, also natürlich Erfolg und Verkauf. Ich habe früher manchmal davon leben können, so wie ich in meinem Atelier die Klassen gehabt habe, zum Beispiel in der Weiße Zelle. Das war fantastisch, da habe ich gut verdient. Und dann wie die Skulpturen, die Videoskulpturen verkauft habe, die waren auch sehr gut. Also ich habe verschiedene Epochen gehabt, wo ich verdient habe und dann wieder nicht. Ich habe auch ganz schlechte Jahre gehabt, wo ich also wirklich nicht gewusst habe, wie ich die Miete zahlen soll. Ja? Also es ist hin und her. Jetzt habe ich eine Pension von meinem Mann, der ist gestorben und jetzt komme ich durch, ja. Und darum mache ich mir keine Sorgen. Aber es wäre natürlich schön, die Anerkennung des Kaufens. Das ist das Schöne.
Ich möchte dich jetzt noch zu einem deiner wichtigsten Themen in deiner Arbeit fragen, nämlich dem Umweltthema. Du bist ja sehr bekannt für diese Intervention Kaole am Karlsplatz, wo du den ersten Stadtstrand inszeniert hast, wo ein riesiger gestrandeter Wal vor der Karlskirche in Wien inszeniert war. Du hast in deiner jetzigen Ausstellung in der Kunsthalle Krems diesen Stadtstrand reinszeniert als eine Dystopie, als ein leerer Strand, wieder mit deiner Palme, aber diesmal umgeben von Plastikteilen ohne Menschen. Diese Fotos findet man in den Medien, sind auch viel durch die Medien gegangen und sind auch im Internet leicht aufzufinden. Jetzt würde ich dich gern noch zu einer zurückhaltenderen Fotoarbeit fragen, die wir eben auch auf der Messe zeigen werden, die kaum gesehen wurde, die dreht sich rund um Hainburg. Das ist vielleicht einer jüngeren Generation gar nicht mehr so ein Begriff. Was war da in Hainburg und wie hast du das fotografisch verarbeitet?
Hainburg haben sich junge Menschen, grüne Menschen haben sich an den Bäumen gekettet, damit die Bäume nicht umgeschnitten werden. Und Hainburg ist für mich was Wunderschönes und eine großartige Aulandschaft mit Wasser und Bäume und Wald und Wiesen und wirklich viele Tiere. Und das mussten wir schützen und das haben wir geschützt. Wir sind hingegangen, wir sind alle hingefahren und haben also dort, also wir sind gestanden und haben die unterstützt. Und ich habe dann natürlich fotografiert. Und diese Menschen waren so grandios, die haben wirklich, es war ja eiskalt, 10 Grad minus und es war Schnee und die haben also wirklich gegraben und haben sich unten ein Zelt gemacht drüber und sind unten gesessen und haben einen Ofen gehabt und haben ausgehalten, 10 Tage lang und so weiter und noch länger. Und ja, da ist ja auch die Grüne Partei entstanden aus diesem Ganzen. Und ich habe Fotos gemacht und habe diese Fotos in meine kleine weiße Zelle, die Schwesterzelle, habe ich dann die Fotos von Hainburg gespiegelt in Spiegelstücke und hab das also als Utopie, ganz wichtige Utopie, dass wir immer kämpfen können um unsere Natur.
Auch das ist ja gerade wieder sehr aktuell in Wien, dieser Umweltaktivismus rund um die Lobau, um die Lobau zu erhalten. Also viele deiner Themen, die du immer wieder aufgegriffen hast, kommen wieder und sind auch noch nicht ausgestritten. Diese Arbeit, diese Fotoarbeiten rund um Hainburg und andere Arbeiten sind jetzt eben bald in dieser Rückschau oder Lebenswerkschau auf der Spark Kunstmesse zu sehen und man findet sie natürlich auch auf unserer Website www.galerie3.com. Vielen Dank, liebe Margot, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Zeit ist einfach immer zu kurz, wenn du aus deinem Leben plauderst. Du bist eine unglaublich gute Erzählerin. Ich hänge an deinen Lippen. Die Hälfte Fragen, die ich dir stellen wollte, kam ich gar nicht dazu, dir die zu stellen. Es macht so Spaß, dir zuzuhören.
Danke, es hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, daher ist es jetzt Zeit, liebe Zuhörende, Sie einzuladen auf die Kunstmesse nächste Woche, die Spark Kunstmesse in Wien vom 25. bis zum 27. März, wo es eine umfassende Schau zu Margots Werken geben wird und die Margot auch teilweise anwesend sein wird, um sie persönlich kennenzulernen. Es sind auch viele kleine, sehr erschwingliche Arbeiten dabei und wir zeigen auch ikonische Serien, sowie die ganz neue Arbeit mit der goldenen Windel, von der wir gerade gesprochen haben. Ich möchte mich jetzt abschließend noch bei all denen bedanken, die bereits die erste Episode gehört haben und die uns so zahlreich geschrieben haben. Vielen Dank. Wir freuen uns auch weiterhin auf Reaktionen und beantworten diese natürlich persönlich. In der nächsten Episode besuche ich die Malerin Maria Legert in ihrem Atelier in Niederösterreich. Ich frage sie, warum sie am liebsten riesige Bilder malt, was das mit Hierarchien zu tun hat und warum sie ihre Serie großformatiger Malereien schon seit vielen Jahren mit »Und zur Lage der Welt« betitelt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Kunst jetzt, jetzt Kunst.